ARD. Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder am Start mit einer neuen Ausgabe oder besser gesagt heute nah am Wasser gebaut. Ich bin Jan Kummer und ehe ich mich jetzt hier noch ganz verliere in irgendwelchen Redewendungen zum Thema Wasser, los geht's. Wasser, ein knappes Gut, unser Thema heute bei Dienstags direkt und folgende Gäste haben wir eingeladen. Bei uns hier im Studio ist Björn Helm, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Dresden, genauer am Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft. Schönen guten Abend.
Hallo.
Zugeschaltet aus Cottbus ist Ingolf Arnold, er ist Vorsitzender des Wassercluster Lausitz e.V. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Dresden.
Und wir haben eigentlich noch eingeladen Dr. Uwe Müller, Abteilungsleiter für Wasserboden und Kreislaufwirtschaft im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Aber Herr Müller steht leider noch im Stau, wird also später hier bei uns zur Sendung dazustoßen. Deswegen machen wir erstmal vielleicht eine ganz kurze Vorstellungsrunde. Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft an der TU Dresden schaut sich wissenschaftlich ganz genau an, wie das funktioniert mit der Wasserversorgung der großen Chipfabriken im Dresdner Norden zum Beispiel. Was noch? Was machen Sie noch, Herr Helm?
Ja, also mein Arbeitsschwerpunkt ist genau das Wasser in der Stadt und da beschäftige ich mich viel damit, was passiert, wenn wir zu viel Wasser haben, also wenn das Regenwasser zu Schäden führen kann, aber eben zunehmend jetzt in den letzten Jahren auch mit dem Thema, was ist, wenn wir zu wenig Wasser haben, also wenn durch Trockenheit zum Beispiel Grünflächen bedroht sind, wenn die Gewässer nicht mehr versorgt werden können. Und das ist ein Thema, was eben uns erst in den letzten Jahren vermehrt beschäftigt.
Ja. Und Herr Arnold, Vorsitzender des Wassercluster Lausitz e.V. Was muss man sich jetzt unter diesem Verein vorstellen?
Ja, dieser Verein ist im Jahr 2016 gegründet worden. Der Grund war ein ganz einfacher, dass mehrere Wasserlehrstühle an der Brandenburgisch-Technischen Universität in Cottbus nicht wieder besetzt worden sind. Und engagierte Aktive, die sich mit Bergbau und Wasser ihr Berufsleben lang beschäftigt haben, stellten sich die Frage, wie wollen wir dieses Wissen über diese Zusammenhänge einfach erhalten, weiter transportieren. Und da haben sich viele Professoren aus Dresden, aus Berlin, aus Leipzig, aus Cottbus und meine Wenigkeit entschlossen, einen Verein zu gründen. Dieser Verein besteht aus knapp 30 Mitgliedern und unser Ziel ist, dass wir aufmerksam machen auf die wasserwirtschaftlichen Folgen des nahenden Kohleausstieges und b, dass wir natürlich unser Wissen mit einbringen für die neuen erforderlichen Strategien dazu. Und ich bin deren erster Vorsitzender, weil ich mich 40 Jahre lang mit diesem Thema beruflich beschäftigt habe.
Ja, und dazu gehört ja auch das geplante Lausitzer Seenland. Darüber wollen wir heute auch noch reden, wie es da aussieht in Sachen Wasserversorgung. Und kommen wir nochmal auf den Anfang zurück jetzt, auf meine Anmoderation. Warum sind die Sachsen so sparsam beim Wasserverbrauch pro Kopf, Herr Helm? Liegt das am Verhalten? Liegt das an der Technik, an modernen Rohrnetzen? Woran liegt das?
Ja, genau. Das ist so eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Die Gründe, die am häufigsten genannt werden, sind dabei eben, dass es nach wie vor noch so einen kleinen Preisschock nach der Wende gab, weil das Wasser eben deutlich teurer geworden ist im Vergleich zu DDR-Zeiten. Das hat halt viele Leute sozusagen motiviert zu sparen. Dann sind eben auch in den 90ern, in den Nullerjahren noch sehr viele alte Armaturen saniert worden, Rohrleitungen saniert worden, sodass wir wenig Wasserverluste haben nach wie vor im Vergleich zu den alten Bundesländern. Und dann spielt auch die Demografie rein. Also wir haben eine ältere Bevölkerung als die alten Bundesländer, sodass, und alte Leute verbrauchen tendenziell weniger Wasser, weil die nicht für die Kinder waschen müssen und vielleicht auch ihr Leben sparsamer gestalten, sodass da auch
das steckt noch in den Genen sozusagen, genau. das Sparsame. Welche Rolle spielen dabei jetzt auch die Rohrnetze? Die modernen. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel, je höher die Bevölkerungsdichte ist, desto höher sind auch die Wasserverluste. Ist das so?
Naja, das sind so gegenläufige Effekte, weil natürlich da, wo viele Leute wohnen, da sind die Netze dichter. Aber man hat eigentlich in ländlichen Gebieten hat man so längere Rohrleitungsnetze pro Person, sodass da die Gefahr, dass Schäden auftreten, größer sind. Also die Zahl oder die Information kann ich so nicht bestätigen, aber es kann durch die dichten Rohrnetze natürlich leichter auch zu Fehlanschlüssen, zu Problemen im Netzwerk kommen.
Hm. Fragen wir mal bei Herrn Arnold nach, aus Ihrer Sicht, warum sind die Menschen in Sachsen ja, jetzt, Sie sind ja eher für die Lausitz zuständig, aber auch vielleicht im Osten sparsamer mit Wasser?
Ja, ich schließe mich erstmal Herrn Helm an. Ich denke aber, der Preis spielt mit einer Rolle. Ich war gerade am Wochenende in Freiberg, in meiner Alma Mater. In Freiberg ist der Trinkwasserpreis deutlich höher als in Cottbus. In Cottbus kostet der Kubikmeter Trinkwasser 1,40 Euro. Ja, also im norddeutschen Tiefland, wo man unmittelbar aus der Erde Grundwasser schöpfen kann, es aufbereitet durch Kiesfiltration und sofort in die Rohre, in das Netz hineingibt, ist sicherlich einfacher, wie zum Beispiel die gesamte Talsperrenbewirtschaftung im Erzgebirge und diese großen Verteilnetze. Also ich denke, also nicht nur den Preisschock nach der Wende, aber es gibt auch deutliche Preisunterschiede beim Trinkwasser, wenn man sich das mal anschaut. Und aber die Brandenburger sind auch sehr sparsam, muss ich sagen.
Ach so, weil es da schon so wenig Wasser gibt, oder wie?
Ja, ich glaube, Cottbus kratzt gerade so an der 100-Liter-Marke pro Tag. Ne?
Okay. Jetzt ist er auch bei uns eingetroffen, Dr. Uwe Müller, Abteilungsleiter für Wasser, Boden, Kreislaufwirtschaft im Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Ja, wir haben eine kleine Vorstellungsrunde jetzt schon gemacht hier an dieser Stelle, mit wem wir es so zu tun haben. Abteilung Wasser, Boden, Kreislaufwirtschaft macht genau was in Sachen Wasser, Herr Müller?
Also der Name sagt es ja schon, wir sind für alle Dinge die oberste Fachbehörde, die für das Sächsische Staatsministerium arbeitet, die sich mit allen Themen des Wassers beschäftigt. Da gehört die Wassergewinnung, die Wasserversorgung, die Abwasserbeseitigung dazu. Und ein Element, was alle kennen, ist das Landeshochwasserzentrum. Und neu, das passt zum heutigen Abend, wir wollen uns auch mit dem Niedrigwassermanagement beschäftigen.
Und das sieht dann wie aus?
Naja, jetzt kriegen Sie ja von uns Vorhersagen, wenn zu viel Wasser da ist, und demnächst wollen wir also auch uns an das Thema ranwagen, weil das viel schwieriger ist, wenn Niedrigwassersituationen kommen, weil ja sozusagen die Wassernutzer wissen müssen, wo die Reise hingeht. Für die Langfristtrends sind wir da schon ganz gut unterwegs, also wir haben bis 2100 Prognosen angestellt. Gemeinsam mit der TU Dresden haben wir sozusagen den Wasserhaushalt aufgrund der Klimaveränderung für Sachsen modellieren lassen und haben da ziemlich klare Aussagen, wo die Reise ist.
Und wie funktioniert das? Wie nehmen Sie da die Werte ab?
Na, wir haben ja erstmal ein Messnetz. Also wir messen ja sozusagen das Oberflächenwasser und wir messen auch das Grundwasser. Also zum Beispiel beim Grundwasser ist im Moment die Situation so, dass ungefähr 80% der Messstellen 43 Zentimeter unter dem typischen Monatsmittelwert sind. Also wir sind sozusagen, haben zu wenig Grundwasser. Wenn Sie das hochrechnen, sind das über 3 Milliarden Kubikmeter Wasser, die uns fehlen. Seit 2015 haben wir dort eine fallende Tendenz. Und über alle Messungen, die wir haben, können wir sozusagen das modellieren. Und dann haben wir ja eine Temperaturerhöhung, die kommt jetzt auf den Referenzzeitraum drauf an, womit man vergleicht. Also die sind, wenn ich den klimatischen Referenzzeitraum von 61 bis 90 nehme, sind das schon hier in Sachsen 2,1 Kelvin, also oder 2,1 Grad Celsius mehr. Und das bedeutet natürlich auch eine wesentlich höhere Verdunstung. Und das ist ein Riesenproblem.
Darüber reden wir heute auch auf alle Fälle noch. Auch an Sie die Frage, wir hatten vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir Sachsen sind ja, was den Wasserverbrauch angeht, doch relativ sparsam oder sehr sparsam im Bundesvergleich mit knapp 100 Litern pro Person pro Tag. Wir hatten festgestellt, dass es so ein Gemisch ist aus verschiedenen Dingen, also hohe Preise, moderne Rohrnetze und Demografie. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Müller, aus Ihrer Perspektive?
Ähnlich. Wir sind im Sachsen-Durchschnitt sogar noch unter 100. Also wir sind 86 Liter pro Nase. Aber das ist ja nur der direkte Wasserverbrauch, den wir jetzt hier in der Betrachtung haben. Deutschlandweit 126 Liter. Aber wir verbrauchen ja auch durch unser Konsumverhalten anderes Wasser. Man könnte es virtuelles Wasser nennen. Also eine Tasse Kaffee sind zum Beispiel 140 Liter Wasser, die in diesem Gestehungsprozess verwendet worden sind. Oder ein Blatt A4-Papier, 10 Liter. Ne? Und das muss man sehen. Und durch unser Konsumverhalten verwenden wir auch Produkte, auch Nahrungsmittel zum Beispiel, die in Regionen angebaut werden, wo das Wasser noch viel knapper ist als bei uns. Und wenn Sie die Zahl nehmen, verbraucht der Deutsche im Durchschnitt am Tag fast 8000 Liter Wasser.
Und da liegen wir im Weltvergleich wo?
Ja, da liegen wir so im Mittelfeld, würde ich mal sagen. Aber ja, das Erstaunliche ist ja, dass andere Länder, die viel weniger Wasser haben, wie was weiß ich, der Oman oder so, die haben einen höheren Pro-Kopf-Verbrauch. Die sind da bei 500 Liter oder so. Hm. Ja, weil die eben ganz viel bewässern, zum Beispiel.
Das zählt dann damit rein. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, sparsam sind wir beim Pro-Kopf-Verbrauch von Wasser. Trotzdem, Wasser wird immer knapper und wir wollen jetzt mal ein bisschen so auf die Gründe schauen. Ein Grund ist die Erderwärmung. 2015 hatte sich ja die internationale Staatengemeinschaft verständigt, wärmer als 1,5 Grad soll es oder darf es nicht werden im Mittel. Bisher galt, dass dieser Wert erreicht ist, dafür braucht es noch viele Jahre. Forscher aus Graz und aus Leipzig sehen das mittlerweile aber anders, wie Florian Zinner berichtet.
Schon 2024 lag das langjährige Mittel bei 1,4 Grad.
Und wenn man dann weiter fortschreitet über ein Jahrzehnt, dann sieht man eben, diese 20-Jahres-Mitteltemperatur überschreitet 2028 erstmals die 1,5 Grad-Schwelle.
Plus minus 2 Jahre, sagt Gottfried Kirchengast, Klimaforscher an der Uni Graz. Er und sein Team haben sich die Fortschritte der Klimaphysik zunutze gemacht und konnten die weltweite Oberflächentemperatur genauer berechnen als bisher. Statt einer Mischtemperatur von Luft und der obersten Wasserschicht der Ozeane basiert die Berechnung jetzt nur noch auf der weltweiten Lufttemperatur nahe der Erdoberfläche, an Land und zur See. Die Erwärmung ist deshalb bereits 6% stärker ausgefallen als in bisherigen Berechnungen. Die neuen Daten sind plausibel, so die Einschätzung von Jakob Tscheischler, Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
Das ist auch konsistent mit einem Ergebnis von uns vor ein paar Monaten, wo wir uns angeschaut haben, wie schnell wir das 1,5 Grad-Ziel erreichen, wenn wir schon ein Jahr beobachtet haben, was jetzt 1,5 Grad wärmer war.
Was inzwischen der Fall ist. Das Ergebnis der Forschungsarbeit auch hier. Wahrscheinlich befinden wir uns schon jetzt in dem 20-Jahre-Zeitraum, in dem die Erde 1,5 Grad zu warm ist.
So, jetzt Frage in die Runde. Was bedeutet das nun für den Wasserhaushalt hier bei uns in Sachsen bzw. in der Lausitz? Herr Helm vielleicht von der TU Dresden.
Ja, Herr Müller hat es ja vorhin auch schon gesagt. Eine wärmere Atmosphäre führt dazu, dass mehr Wasser, die Luft mehr Wasser aufnehmen kann, führt zu mehr Verdunstung im Boden und damit zu mehr Trockenheit in der langfristigen Betrachtung.
Spüren Sie das auch schon, Herr Arnold, bei Ihnen in der Lausitz?
Ja, selbstverständlich spüren wir das. Und der beste Kandidat, an dem man das festmachen kann, ist das Grundwasser. Ich sage immer, das Grundwasser ist der Verlierer im Klimawandel. Die Niederschläge sind über die lange Jahresreihe noch relativ konstant. Das ist die einzige Konstante. Auf der anderen Seite, durch die Erwärmung verdunstet mehr Wasser. Und was wir ja zunehmend beobachten, sind diese Wetterextreme. Also lang an oder schöne, gemütliche Sommerregen sind so gut wie überhaupt nicht mehr vorhanden. Wenn das Wasser kommt, dann mit brachialer Gewalt. Und was passiert? Das Wasser fließt sofort an der Oberfläche ab in den Fluss, führt zu Hochwässern und immer weniger Wasser hat genügend Zeit, in den Boden zu sickern, um das Grundwasser immer wieder aufzufüllen. Deshalb kann man das ganz deutlich am Grundwasser festmachen. Und Dr. Müller sagte ja vorhin bereits, 43 Zentimeter in den letzten fast 10 Jahren ist der durchschnittliche Grundwasserspiegel gesunken. Und das beobachten wir in der Lausitz, nicht in den Bergbaugebieten. Da ist der Bergbau dominant, aber außerhalb in Richtung Norden, in Richtung Berlin, in Richtung Frankfurt-Oder, überall insbesondere in den Hochflächen, ja, in den Urstromtälern, in den Tälern fließt das Wasser zusammen. Aber überall, wo es so leicht den Berg hochgeht, wo man als Fahrradfahrer strampeln muss, dort sinkt der Grundwasserspiegel permanent. Und deshalb müssen wir dem Grundwasser auf die Sprünge helfen. Das müssen wir schützen, aber da kommen wir sicherlich noch dazu.
Herr Müller, an Sie vielleicht die Frage, wollen Sie noch was ergänzen?
Ja, oder? Ich kann gerne noch was ergänzen. Also der Kollege Arnold hat es ja schon betont, mit dem Grundwasser ist ganz wichtig, das zu betrachten. Und Grundwasserneubildung findet ja eigentlich auch vorrangig im Winterhalbjahr statt. Und wir haben ja immer weniger Schnee. Und Schnee ist eigentlich gut für die Grundwasserneubildung, weil sozusagen das Wasser lange dort an der Stelle verbleibt und dann genügend Zeit hat, durch die Bodenschichten sozusagen bis in die Grundwasserleiter durchzusickern. Und um nochmal eine Größenordnung zu machen, wie kostbar unser Gut Wasser ist, wenn ich das gesamte Wasservorkommen der Erde mal umrechne auf einen 10 Liter Wassereimer. Mhm. Also 71% der Erde sind mit Wasser bedeckt. Mhm. Aber der übergroße Anteil ist eben Salzwasser. Und wenn ich so einen 10 Liter Wassereimer nehme, sind 2 Tropfen das Oberflächenwasser, also was die Flüsse und Seen sind, was deswegen sehr schützenswert ist. Und 140 Tropfen sind das Grundwasser, was wir nutzen können. So, und das zeigt schon mal die Dimension. Also eine Wasserdargebotsfrage ist letztendlich eine Grundwasserfrage. Aber wir müssen nichtsdestotrotz natürlich noch ganz besonders sorgsam mit diesen 2 Tropfen Oberflächenwasser umgehen. Ne? Nur um mal zu verdeutlichen, wie rar dieses Gut ist. Und wir sind eigentlich in Deutschland noch gesegnet mit unserer geografischen Lage und mit der Situation an sich. Mhm. Ne? Wir in Sachsen und die Brandenburger, wenn ich so Richtung Herrn Arnold schaue, wir sind die Bundesländer, die den geringsten Niederschlag haben. Da hat er ja gesagt, da sagt die Klimaprognose bis 2100, dass sich das nur anders verteilen wird, aber nicht, sagen wir mal, extrem abnehmen wird. Aber durch die erhöhte Verdunstung, durch die erhöhten Temperaturen fehlt uns einfach Wasser. Und seit 2018 hat sich ein Niederschlagsdefizit von über einem Jahresniederschlag aufkumuliert. Also uns fehlt momentan der Niederschlag von über einem Jahr. Und das insbesondere aufgrund der Verdunstung.
Das mit dem Eimer war ein sehr gutes Bild. Das kann man sich richtig gut vorstellen. Hitze, Verdunstung, was sind weitere Gründe für den Wassermangel, Herr Helm? Was aus wissenschaftlicher Sicht, was könnte man da noch nennen?
Naja, in Deutschland sind das schon die Hauptgründe. Wir haben jetzt nicht eine Entwicklung in den Wasserverbräuchen, wo wir einen starken Anstieg sehen. Mhm. Was so indirekte Effekte sind, ist ja vorhin auch schon angesprochen worden, das virtuelle Wasser ist, dass dadurch, dass wir eben längere Trockenperioden haben, dass es wärmer wird, dass die Vegetationsperiode länger wird, dass in der Landwirtschaft tendenziell auch Wasser gebraucht wird. Das ist so ein Verbraucher, der eher zunimmt dort, wo es möglich ist oder wo dann eben die Landwirtschaft sich verändern muss, anpassen muss, mit dem geringeren Wasserangebot umgehen zu können. Genau, und dann haben wir halt so lokale Effekte, ne? Wie jetzt in Dresden, wo durch die Ansiedlung der Chipindustrie massiv der Wasserverbrauch ansteigen wird in den nächsten Jahren, wo man dann drauf reagieren muss. Oder ein anderes.
Wobei da habe ich in der Vorbereitung gelesen, dass das gar nicht so das Problem ist, weil das wohl um Gebrauchwasser geht. Also die holen sich das aus der Elbe, reinigen das, machen ihre Chips damit sauber, reinigen das Abwasser wieder und leiten es in die Elbe ein, zum großen Teil. Herr Müller.
Ja, Sie sprechen da einen Punkt an, der immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Bisher war sozusagen Wasser nicht so das knappe Gut und deswegen hat man es in die Produktionskreisläufe wie auch immer eingebunden und man wird zunehmend dahin kommen müssen, das immer mehr im Kreislauf zu fahren. Mhm. Ne? Und auch wir selber, also Sie hatten ja vorhin die Zahl, die 126 Liter für jeden Deutschen oder die 86 Liter, die wir Sachsen haben, da gehen aber 36% für Körperhygiene drauf, das ist Trinkwasser, aufbereitetes Trinkwasser, 27% Toilettenspülung und nur 4% dieses Wassers nehmen wir zum Essen und Trinken. Auch da ist noch ein Riesenpotenzial. In Ländern, wo arides Klima ist, da macht man das schon, da nutzt man das. Das wird auch teilweise als Grauwasser bezeichnet. Also ich könnte ja das Wasser, was ich zum Händewaschen nehme, locker auffangen und zur Toilettenspülung benutzen. Mhm. Aber das würde natürlich bedeuten, ich bräuchte 2 Systeme in einem Gebäude drin, also für das Trinkwasser und dann für das andere Nutzwasser letztendlich. Mhm. Auch bei Neubauten könnte man sowas umsetzen und letztendlich in diese Kreislaufwirtschaft auch bezüglich des Wassers, da muss die Reise hingehen und dann können wir natürlich, Wasser kann ja weder erschaffen noch verloren gehen, aber es muss sozusagen im Kreislauf benutzt werden. Und wir müssen eben dafür Sorge tragen, was jetzt viele Bundesländer in der Überlegung haben, wir müssen das Wasser, was bei uns als Niederschlag kommt, müssen wir auf unserem sächsischen Territorium lassen.
Zu den Maßnahmen, wie wir Wasser sparen, kommen wir auf alle Fälle noch. Ich wollte noch mal auf die Gründe zurückkommen. Herr Helm, Flächenversiegelung, ist das auch ein Thema, was bei dieser ganzen Wasserknappheit eine Rolle spielt?
Ja, also für die Städte selber auf jeden Fall. Ne? Mhm. Da ist es so, dass durch die Versiegelung fällt der Niederschlag, kommt eben nicht dem Grundwasser zugute, wie wir es vorhin schon besprochen hatten, sondern fließt eben ab, fließt in die Kanalisation und von dort aus in die Gewässer, sorgt dort für einen kurzzeitigen Anstieg der Wassermenge und das fließt dann aber eben ab und weiter zum Meer und kommt nicht dem Wasserhaushalt des Gebiets zugute. Ne? Das ist für die Städte auf jeden Fall ein großer Effekt. Auch einer, wo wir mittlerweile mehr dran arbeiten, dem entgegenzuwirken. Aber ich sag mal, für die Gesamtwasserbilanz von Sachsen oder von Deutschland spielt das jetzt eine untergeordnete Rolle.
Kommen wir nochmal drauf. Ja, Herr Müller?
Wobei jeden Tag in Deutschland im Moment ungefähr noch 56 Hektar in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt werden. Jeden Tag. In Sachsen sind es so zwischen 4 und 5 Hektar. Ne? Also da könnte man jetzt eine Milchmädchenrechnung machen, wie lange das noch dauert, ehe wir dann gar nichts mehr haben, wo was versickert. Aber da müssen wir ran an dieses Thema.
Ne? Machen wir auf alle Fälle. Ich habe mit Herrn Eckhard Bielitz gesprochen. Er ist der Geschäftsführer der Sächsischen Talsperrenverwaltung. Die managt ja 25 Trinkwassertalsperren hier bei uns im Freistaat und 31 Brauchwassertalsperren. Und spielt auch eine wesentliche Rolle bei der Bewältigung der Wasserknappheit. Ich habe Herrn Bielitz zunächst mal gefragt, wie zufrieden er eigentlich ist. Bisher mit 2025 war ein relativ feuchtes Frühjahr gefühlt irgendwie.
Also das Frühjahr ist hydrologisch gesehen alles andere als feucht, sondern eher das Gegenteil. Wir hatten ja schon aus dem Winter raus kaum Schnee im Gebirge liegen. Das heißt, Schneeschmelze hydrologisch ist ausgeblieben. Es hat sehr zeitig im Jahr schon vergleichsweise hohe Temperaturen gegeben. Deswegen war die Vegetation auch relativ zeitig am Start. Das hat überall zu Wasserdefiziten geführt und wir haben eigentlich seit Februar unterdurchschnittliche Niederschläge bezogen auf die langjährigen Mittelwerte der Monate.
Aber es hat ja doch relativ viel geregnet jetzt in den letzten Tagen.
Jetzt in den letzten Tagen, genau, das ist das, was viele Menschen dann denken, jetzt hat es ja dreimal geregnet, jetzt ist doch alles in Ordnung. Überhaupt nicht. Die Trockenheit ist so stark ausgeprägt, dass so ein paar Gewitter, die ja zumal oft auch nur örtlich begrenzt sind, daran überhaupt nichts geändert haben. Also wir sind in einer ausgeprägten Trockenperiode und der Niederschlag ist ja nicht das, was als Zufluss in ein Gewässer dann reinkommt. Und die Zuflüsse sind noch deutlich niedriger. Also wir haben derzeit ein Zuflussdefizit von November bis Mai jetzt im Bereich von 40% im Vergleich zu einem mittleren langjährigen Zeitraum.
Welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Talsperren? Wie sehen die Füllstände aus da aktuell?
Die Talsperrenfüllstände sind im Moment relativ gut, wenn man jetzt einfach mal sich die Reihenfüllung und die Inhalte anschaut. Aber natürlich haben wir bezogen auf das Vorjahr zum Beispiel, was tatsächlich ein relativ feuchtes Jahr gewesen ist, das Jahr 24, liegen wir ungefähr 2,5 bis 3% niedriger. Das klingt jetzt nicht viel, aber ist natürlich bezogen auf so große Mengen und so große Inhalte doch schon eine Aussage. Und es ist auch so, dass die Tendenz nicht nur also stagnierend ist, sondern dass wir eine fallende Inhaltstendenz haben. Und sonst haben wir eigentlich im späten oder im mittleren Frühjahr oder zu Beginn des Sommers Talsperren, die im Bereich von Stauziel gefüllt sind und wo wir noch gute Zuflüsse haben. Und das ist schon ein Unterschied.
Welche Anforderungen jetzt ganz konkret stellen da Trockenheit, wenig Regen, sinkende Grundwasserspiegel vielleicht auch an das Wassermanagement? Wie regulieren Sie da? Welche Projekte gibt es da vielleicht auch?
Also es gibt bereits jetzt, ich sag mal in verschiedenen Regionen, sogenannte Talsperrenverbundsysteme. Was heißt das? Das ist eigentlich genau das, was der Name sagt. Bestimmte Talsperren sind durch Rohrleitungen oder Stollen miteinander verbunden und wir können durch Wasserabgaben aus der einen Talsperre in der anderen Talsperre den Inhalt stützen, beziehungsweise eben Wasser dahin abgeben und von dort aus dann beispielsweise an ein Wasserwerk die Abgabe sichern. Das ist zum Teil auch durch natürliche Gegebenheiten der Fall. Wenn wir zum Beispiel hier im Osterzgebirge auf die Talsperren Lehnmühle und Klingberg schauen, dann sind beide Talsperren am gleichen Gewässer, also an der Wilden Weißeritz. Die Talsperre Lehnmühle ist die oberhalb gelegene und mit der können wir durch gezielte Wasserabgaben dafür sorgen, dass die Talsperre Klingberg, aus der dann die Wasserabgaben an unsere Wasserversorger erfolgen, dass die immer gut gefüllt ist, weil das wiederum wichtig ist für die Wasseraufbereitung in den Wasserwerken. Da spielen dann solche Effekte eine Rolle.
Trinkwasserversorgung, Brauchwasserversorgung, was bereitet Ihnen mehr Sorgen?
Natürlich die Trinkwasserversorgung, die hat ganz klar Priorität bei all dem, was wir machen, bei der Bewirtschaftung, bei allen Steuerhandlungen. Insofern würde immer aus unserer Sicht die Rohwasserbereitstellung fürs Trinkwasser Priorität haben. Für die Zukunft wäre sicher wichtig, dass es dazu auch mal gesetzliche Regelungen gibt. Wir adressieren das auch an die politischen Verantwortungsträger, weil wenn in Zukunft durch den Klimawandel häufiger Trockenperioden auftreten, dann muss es eine Priorisierung geben. Also nicht nur zwischen Trink- und Brauchwasser, auch zwischen Niedrigwasseraufhöhung, also ökologischen Aspekten und der Wasserversorgung der Menschen.
Eckhard Bielitz war das, der Geschäftsführer der Sächsischen Landestalsperrenverwaltung. Hören wir dann in der zweiten Stunde nochmal. Herr Arnold vom Wassercluster Lausitz, auch bei Ihnen aus Ihrer Sicht hydrologisch gesehen eher ein unterdurchschnittliches Frühjahr?
Ja, aber inzwischen sind wir es ja schon gewöhnt, dass wir eine ausgesprochene Frühjahrstrockenheit haben, die offenbar auch schon zu den Wirkungen des Klimawandels gehört. Ich sitze hier in Cottbus und ich kann mich gar nicht erinnern, wann es mal wieder kräftig geregnet hat seit Ende Februar. Ja, und das ist ja gerade die Zeit, wo die Natur erwacht und die Natur nimmt sich dann das Wasser, also die Bäume, die Pflanzen, und sind wir wieder beim Grundwasser. Das Grundwasser hat im Moment wieder eine fallende Tendenz. Wir waren in den Jahren 2023, 2024 froh, dass es sich etwas aufgebessert hat, aber jetzt ist die Talfahrt schon wieder im Gange.
Die Verteilung gesetzlich regeln, also wie dringend ist das und welche Gedanken gibt es dazu zum Beispiel auch schon in Sachsen, Herr Müller?
Also es gibt ja gesetzliche Regelungen, die Trinkwasserversorgung hat Vorrang vor allen anderen Nutzungen, und es gibt auch ein Wassersicherungsgesetz und da gibt es auch Rechtsverordnungen dazu, und da ist drin geregelt, dass sozusagen der lebensnotwendige Bedarf an Trinkwasser Vorrang vor allen anderen Nutzungen hat. Und dann kommt auch sowas wie Löschwasser und so weiter. Also alles, was für das Gemeinwohl wichtig ist, das ist gesetzlich schon geregelt. Mhm. Ja, und jetzt, was nicht geregelt ist, welcher andere Nutzer dann sozusagen, sei es Industrie, Landwirtschaft oder wie auch immer,
zurücktreten
dann
muss.
Letztendlich einen Vorrang hat. Mhm. In den weiteren Nutzungen, und da müssen wir natürlich in die Diskussion jetzt einsteigen.
Und die laufen schon? Gibt es da bereits Planungen? Gibt es da Vorschläge oder Gedankenspiele?
Ja, im Moment ist es ja so, jeder, der Wasser benutzen möchte, braucht eine wasserrechtliche Genehmigung. Mhm. Also der muss einen Antrag stellen, wenn er Wasser entnehmen will, und dann muss die Behörde entscheiden. Für kleinere Dinge sind das die unteren Wasserbehörden, also was bei den Landratsämtern angesiedelt ist. Und wenn es eine größere Dimension hat, dann wäre das in Sachsen die Landesdirektion. Und die müssen das im Blick haben. Und dann wären eben entweder die, wenn es ein großes Industrieunternehmen zum Beispiel wäre, die machen dann eine 360-Grad-Umsicht und müssen Studien beibringen und müssen sozusagen in der Region, wo die dann sozusagen entnehmen wollen, eine Gesamtbilanz mitmachen. Das machen die mit Unterstützung auch von uns unter anderem. Und erst wenn diese Faktenlage da ist, kann man dann auch letztendlich so eine wasserrechtliche Genehmigung erteilen, und die werden ja oft über lange Jahre erteilt. Also ich weiß jetzt, dass Unternehmen, wo die Wasserrechte 2040 auslaufen, jetzt schon unterwegs sind, genau diesen Prozess zu durchlaufen, um dann langfristig sich wieder sozusagen Wasser zu sichern, damit auch der Standort langfristig Perspektive hat. Also das sind ganz langfristige Dinge, die da betrachtet werden.
Sind wir da mit diesem von Herrn Bielitz auch erwähnten Talsperrenverbundsystem in Sachsen ziemlich weit vorn? Hilft uns das in so einer Zeit, die Wasserversorgung zu sichern, Herr Helm? Mhm.
Naja, auf jeden Fall, ja. Das ist ein Pfand, was uns unsere Vorfahren hinterlassen haben, was uns ermöglicht, mit dem Wasser so gezielt umzugehen und das so gezielt zu bewirtschaften. Das gepflegt werden muss, das ausgebaut werden muss, gibt jetzt Überlegungen, das hat Herr Müller mehr Einblick als ich, dass eben dieses Verbundsystem weiter ausgebaut wird, sodass man mehr Transfer auch zwischen den großen Gebieten ermöglichen kann. Aber es ist natürlich auch nicht überall möglich. Ne? Das ermöglicht uns unsere Topografie mit den Bergen im Süden, eben dieses Wasser überhaupt zurückzuhalten und zu nutzen. Es gibt andere Bundesländer, Baden-Württemberg, da wird das Wasser aus dem Bodensee entnommen und dann quasi im ganzen Bundesland verteilt, einfach weil das dort die große Ressource ist, die verfügbar ist. verfügbar ist.
Herr Dr. Müller, waren unsere Vorfahren schon so blickig und haben dieses System geschaffen, weil die den Klimawandel schon vorausgesehen haben?
Ja, oder warum haben die das getan? Es hatte andere Gründe. Da ich noch ehrenamtlich Geschäftsführer des Deutschen Talsperrenkomitees bin, habe ich da einen ganz guten Überblick, wie die Situation in Deutschland und sogar weltweit ist.
Okay.
Und wir sind ja sozusagen, dadurch, dass wir ein niederschlagsarmes Bundesland sind, haben wir sozusagen durch unsere Vorfahren bedingt schon relativ viele Talsperren. Wir sind das Bundesland mit der höchsten Talsperrendichte.
Ja, sehr gut.
Die älteste haben wir letztes Jahr gefeiert, ist seit 500 Jahren in Betrieb. Und so lange gibt es auch Traditionen und Erfahrungen in der Bewirtschaftung dieser Anlagen. Und uns unterscheidet, bei uns bekommen ungefähr 40% der Bevölkerung ihr Trinkwasser aus Talsperren, also die Talsperre stellt das Rohwasser bereit und dann geht es durchs Wasserwerk und dann wird Trinkwasser draus. Und im Bundesdurchschnitt sind das 10%. Also sprich, weil wir schon immer sorgsam mit diesem Gut umgehen mussten, ist diese Infrastruktur geschaffen worden und über diese Verbundsysteme können Sie dann aus Regionen, wo gerade ein Defizit ist, können Sie das sozusagen zulaufen lassen von Regionen, wo im Moment noch kein Defizit ist, über diese Verbundsysteme. Und die haben wir sowohl auf der Rohwasserseite, was der Abilis jetzt vorrangig meinte, also dass die Talsperren miteinander verbunden sind. Und das haben wir auch teilweise auf der Rheinwasser-, also auf der Trinkwasserseite. So, und das ist ja auch für Krisensituationen, denken Sie an Hochwassersituationen. Es gibt zum Beispiel eine Verbindungsleitung zwischen dem Gottleuba-Gebiet und Dresden. Die hatte man überlegt, rückzubauen und dann war das Ereignis 2002 und da waren wir alle froh, dass wir diese Verbindungsleitung hatten, um gegenseitig versorgen zu können. Und bei Trockenheit ist das natürlich auch ein Segen. Also gilt es, diese Infrastruktur zu härten und gegebenenfalls noch zu erweitern.
Und die funktioniert auch oder strahlt aus bis in die Lausitz rüber und bis in den Norden von Sachsen, Region Leipzig, dieses Verbundsystem?
Teils, teils. Also der Norden von Sachsen, Leipzig, die kriegen ja sogar noch aus dem Harz teilweise das Wasser. Also und wenn man jetzt den Harz selber nimmt, die Harzwasserwerke, die versorgen bis Bremen. Das ist eine riesen Entfernung. Aber man nutzt sozusagen die Dargebote aus den Mittelgebirgen. Wir haben ja auch eine total unterschiedliche Niederschlagsverteilung. Ne? Also im Erzgebirge haben wir locker auch mal über 1000 Liter pro Quadratmeter im Jahr und in anderen Regionen haben wir unter 600 Liter pro Quadratmeter im Jahr. Und deswegen fangen wir das auf und verteilen das dann entsprechend und können im Moment
nicht
noch...
Mal für
Herr Arnold meldet sich
ja,
für Ostsachsen bzw. Südbrandenburg.
Für Ostsachsen, ja. Die beiden sächsischen Talsperren Quitzdorf und Bautzen, deren Wasser kommt nicht nur der Lausitz zugute und dem Spreewald, sondern dieses Wasser landet auch in unserer Bundeshauptstadt Berlin.
Korrekt.
Und jedes Jahr, wenn wir Trockenwettersituationen haben und kritische Phasen, ist das Wassermanagement der Spree so ausgerichtet, dass eben das in den beiden genannten sächsischen Talsperren gebunkerte Wasser unter anderem auch deshalb dann langsam abgelassen wird, dass am Ortseingang der Bundeshauptstadt noch ein bestimmtes Maß an Wasser läuft. Also so weit kann man diesen Verbund schon darstellen.
Also die Berliner Wasserversorgung hängt sozusagen mit an den Wasserreserven in der Oberlausitz hier bei uns in Sachsen. Ne?
So kann man das sagen.
Ja, und diese direkte Kopplung hat der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Berliner Wasserbetriebe, der ist inzwischen ausgeschieden, das hat er auch erkannt. Er hat sich das mal genau angeschaut, weil er sich die Frage gestellt hat, wo kommt denn das Wasser in dem Müggelsee her? Und um den Müggelsee herum gibt es 300 Brunnen, die Wasser aus dem Boden saugen. Aber das ist nur zum geringsten Teil Grundwasser, sondern das ist Spreewasser. Und damit wird das Wasserwerk Friedrichshagen versorgt. Und das ist das größte Wasserwerk in ganz Berlin.
Und wir haben eine Zuschrift bekommen über die MDR Sachsen-App von Carla Weiß aus Auerbach. Vielen Dank schon mal im Voraus. Hallo, liebes Team vom Sachsenradio. Ich finde das, was die Wissenschaftler sagen, sehr, sehr gut. Aber warum wird es nicht von den Politikern und der Wirtschaft endlich mal wahrgenommen? Immer mehr, immer mehr. Liebe Grüße, Carla Weiß. Ja, Frau Weiß, vielen Dank für Ihre Zuschrift. Aber wir wollten das Ganze heute mal wissenschaftlich betrachten, nicht politisch. Wir werden uns das aber zur Aufgabe machen, das auch demnächst mal weiterzureichen, diese ganzen Fragen und Problematiken in Sachen Umgang mit dem Wasser. Wir haben vor 19 Uhr vor den Nachrichten darüber gesprochen, was so die Gründe sind für die Wasserknappheit. Es wäre jetzt mal an der Zeit, darüber zu reden, was könnte man machen, um dieser Knappheit vorzubeugen, vielleicht auch mit dieser Knappheit umzugehen, Wasser zu sparen. Ein bisschen was ist schon angeklungen vorhin von Herrn Dr. Müller, also Stichwort Kreislaufwirtschaft. Aber auch Herr Helm hatte gesagt, vielleicht das gerade in den Städten, in den dicht besiedelten Gebieten, das Wasser besser aufzufangen und auch in diesen Kreislauf reinzubringen. Welche Rolle spielen jetzt effizientere Geräte oder wassersparende Armaturen bei dieser ganzen Geschichte? Könnte da noch was bei rumkommen? Herr Helm vielleicht.
Ja, also da gibt es schon immer noch so das bisschen, was man ausschöpfen kann. Aber da sind wir eigentlich relativ weit, auch so im weltweiten Vergleich, was die Sparsamkeit von Haushaltsgeräten und auch von Armaturen angeht. Da ist schon viel passiert. Ne, es geht immer besser. Aber ich denke tatsächlich, sind diese Themen, die wir vorhin genannt hatten, also über Wiederverwendung nachzudenken, über die Nichtnutzung von Trinkwasser für Zwecke, wo man es nicht braucht, nachzudenken und eben über das auch auf das Auffangen von Regenwasser vermehrt nachzudenken, um das zu nutzen. Ne? Und da ist auch wieder, da sind die Lösungen technisch eigentlich da, sind erprobt auch, aber die Anreize fehlen, die umzusetzen, weil das Wasser halt sehr günstig ist, auch wenn wir darüber gesprochen haben, dass es teurer geworden ist im Vergleich zu früher. Aber es trägt vielleicht dem Wert, den es als Ressource hat, noch nicht so Rechnung.
Also mehr Förderung in diese Richtung, wäre das eine Möglichkeit oder ist es eher schwierig, Herr Dr. Müller?
Ja, Förderung vielleicht nicht unbedingt, aber Wissensvermittlung, was kann ich selber alles schon tun? Also wir stellen immer wieder fest, dass viele Dinge nicht stattfinden, weil das Wissen dazu gar nicht da ist. Und wenn ich das Wissen aber vermitteln will, muss ja derjenige erstmal bereit sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen ist gut, dass wir heute zum Thema die Sendung haben.
So ist es, ja.
Und jeder braucht so einen Triggerpunkt. Nudging, sagen die Kommunikationswissenschaftler. Und was weiß ich, ich zu Hause zum Beispiel, alles, was ich im Garten brauche an Wasser, das sammle ich ein. Also ich habe sozusagen, ich sammle das Regenwasser, ich habe dann die Zisterne und ich habe da Möglichkeiten, ich nutze da kein Leitungswasser dazu, ne, weil mir das einfach zu kostbar ist, weil das ja Aufbereitungsprozess durchlaufen hat. So, und da kann jeder, der, sagen wir, selber ein Grundstück hat oder so, der kann da selber ganz viel tun. Das ist ja dieses Prinzip Schwammstadt, wo Berlin auch viel Vorreiterrolle einnimmt. Also die haben da richtige Stadtteile schon versucht in der Sicht zu beplanen. Die haben da eine eigene Agentur, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber das zeigt wieder, ich brauche wieder Akteure, die das Wissen vermitteln an die anderen Akteure, die in ihrem normalen Prozess in ihrer Tätigkeit so verfangen sind, dass die nicht den Blick weiten können, wenn die nicht sozusagen jemanden haben, der dahin geht und sagt, hier, wenn du das so statt so machst, dann erzielen wir hier einen riesengroßen Effekt, ohne dass du vielleicht mehr Kosten hast oder so. Die deutsche Industrie hat es ja gemacht, also die hat ja von 1991 bis vor ungefähr 5-6 Jahren hat die 30% ihres Wasserverbrauchs schon reduziert, indem die viel mehr Wasser in der Kreislaufwirtschaft fahren. Ja, aber wenn natürlich Produktionssteigerung stattfindet, dann wird das vielleicht teilweise wieder aufgefressen, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Also dann ist doch wieder mehr Bedarf da. Aber die haben das für sich auch erkannt, weil es für die Industrie natürlich auch eine wirtschaftliche Frage ist, letztendlich.
Die sprachen das Thema Aufklärung an. Jetzt wollen wir den Schulen nicht noch mehr aufbürden, als das, was sie schon zu tun haben. Wäre das auch was sozusagen von klein auf schon, was man machen müsste in Sachen Wasser, Umgang mit Wasser, da zu sensibilisieren?
Klar, das kann man ja spielerisch machen. Also wir haben das ausgetestet jetzt zum Thema Hochwasser, weil wir da ja auch ziemlich gut aufgestellt sind in Sachsen. Und da haben wir jetzt so verschiedene Formate, Serious Games oder so, wo dann sozusagen die Nutzer spielerisch an das Thema herangeführt werden. Und ich weiß das auch noch aus Hessen, da hatte auch jemand so ein Serious Game entwickelt und dann haben die Kinder ihre Eltern gefragt, na, haben wir denn auch so einen Notfallkoffer in der Garage stehen, wenn wir dann im Hochwasserfall dies und das und jenes brauchen? Also man muss schon sozusagen das zielgruppengerecht machen, also angepasst an die Altersgruppe und man muss sensibilisieren. Wir drehen Wasserhahn auf, nutzen das, da hängt eine ganze Technologie dahinter und ein Wertschöpfungsprozess, da werden auch Chemikalien eingesetzt und alles. Und das haben wir nämlich gemerkt, wo jetzt die Energiekrise war. Da sind teilweise Sachen, die für die Trinkwasseraufbereitung oder für die Abwasserbeseitigung benötigt wurden. Das sind energieintensive Prozesse gewesen und das sind teilweise Abprodukte von anderen Herstellungsprozessen. Und das hat dann mal eine Weile nicht stattgefunden und dann war das Mangelware. Wir haben es bloß alle nicht gemerkt, weil die Wasserwirtschaft das hingekriegt hat letztendlich. Ne? Mhm. Aber das sind so sehr verflochtene Prozesse, die da irgendwo eine Rolle spielen und da muss man einfach aufklären und jeder kann seinen Beitrag leisten.
Wir haben schon
Herr Arnold, bitte. Genau das macht zum Beispiel der Verein, dem ich vorstehe, heute genau in der Stunde, die wir hinter uns gebracht haben, fand an der BTU Cottbus eine Ringvorlesung statt, organisiert von unserem Verein. Das ist einmal im Monat und da haben wir inzwischen eine ziemlich breite Zuhörerschaft online und natürlich auch in Präsenz. Und das sind genau diese Themen, wo wir aufklären. Wenn ich vielleicht zum Wassersparen noch mal kurz meinen Standpunkt äußern darf, das Sparen selber, also das gar nicht anfassen, glaube ich, da sind wir schon wirklich im Weltmeisterbereich. Was wirklich wichtig ist, ist dieser Kreislauf. Da nenne ich mal dieses viel gescholtene Thema Tesla bei Berlin. Mhm. Dort hat man inzwischen fast 100% Kreislauf. Die nehmen also das Wasser rein und dann wird das irre viel, viele Monate umgewälzt. Aber ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist noch dieser Landschafts- oder Stabilisierung, Landschaftswasserhaushalt, ja Wasserrückhalt. Die Nordsee und die Ostsee, die haben genügend Wasser. Die brauchen eigentlich kein Elbwasser. Natürlich brauchen die Schiffe im Hamburger Hafen auch Wasser. Und da sind wir bei diesen Siedlungsflächen. Wir müssen das Wasser in der Landschaft halten und dann haben wir auch in Trockenzeiten genügend Wasser.
Mhm. Eine Frage habe ich noch. Wir haben über die effizienten Geräte gesprochen und wassersparende Armaturen, dass wir da schon fast ausgereizt sind. Geht noch viel über die Sanierung von Rohrnetzen, Herr Helm, oder ist das auch schon so ein Thema, sind wir schon am Ende?
Da sind wir sicher nicht am Ende, da geht auch mehr noch als bei dem Thema bei den Armaturen. Da ist Deutschland auch sehr gut aufgestellt, aber es ist auch ein Thema, was nicht ganz einfach überhaupt zu erfassen ist, weil man natürlich diese unterirdischen Verluste nur sehr schwer bilanzieren kann. Da geht noch was und da sind auf jeden Fall die Wasserversorger, aber auch selber aus Eigenmotivation angehalten natürlich, dran zu arbeiten. Ne? Aber gerade weil wir jetzt im ländlichen Raum, da hatten wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, da haben wir zum Teil in den letzten Jahren sehr ausführlich die Rohrnetze erweitert. Da sind jetzt sehr große Netze entstanden, die eben von oft nicht so großen Betreibern eben auch unterhalten werden müssen. Und das ist so ein Prozess, da eine Professionalisierung reinzukriegen, was in den nächsten Jahren sicher noch fortschreiten wird.
Micha aus Kolmen hat uns geschrieben, das passt jetzt eigentlich ganz gut dazu, über unsere MDR Sachsen App. Er schreibt, wir haben bereits 1998 bei unserem Hausbau eine Brauchwasserleitung für Waschmaschine und Toilette einbauen lassen. Mit dem Bau einer zentralen Abwasserbeseitigung aber mussten die alten Kleinkläranlagen verfüllt werden, statt Brauchwassernutzung zuzulassen. Das wäre mangelnde Weitsicht. Herr Müller, wie sehen Sie es?
Ja, mit den Kleinkläranlagen, da gab es eine gesetzliche Regelung, weil die nicht effizient genug waren. Und deswegen hat man dann gesetzlich geregelt, dass man den Mindestqualitätsstandard hat, weil da hängen wieder Keime, Krankheiten und sonst was dran. Und deswegen ist das so geregelt worden. Und das Beste ist natürlich, man ist an einer größeren Kläranlage angeschlossen. Es gibt im ländlichen Raum gibt's sehr gute Beispiele. Also bei Leipzig gibt es eine Gemeinde, die haben dann in Eigeninitiative das alles selber zusammengefasst und die nutzen dann auch noch das Biogas, also die nutzen auch noch die Energie dazu. Aber wenn jeder seins hat, das ist ineffizient, weil die Anlage ja auch immer eine bestimmte Bespielung mit Abwasser braucht. Und wenn dann derjenige mal 3 Wochen im Urlaub ist, dann stirbt die Biologie vielleicht ab oder so. Also deswegen ist es immer besser, auf der Abwasserseite größere Anlagen zu haben.
Was man da dem Hörer vielleicht empfehlen kann, ist zu überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Zisterne zu nutzen, um quasi diesen Brauchwasserkreislauf wieder in Betrieb zu nehmen. Das ist ja oft das, was viel Aufwand bedeutet, diese Rohrinstallation nachzuholen für so einen Brauchwasserkreislauf, wenn das schon vorhanden ist. Dann ist sicher das Platzieren von einer Zisterne eine gute Möglichkeit, da wieder ein bisschen Wasser sparen zu können.
Ja, jetzt gibt es auch noch ja schöne Tipps bei uns. Was mir im Zusammenhang mit den Rohrnetzen noch einfällt, wenn wir jetzt viel Wasser sparen, ist das ja nicht unbedingt so gut für die Rohrnetze in Sachen Bakterien etc. Verschmutzung.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich auch was wir beobachtet haben, dass durch den Rückgang im Wasserverbrauch zum Teil, ne, und die Rohre waren auf Dimensionen ausgelegt, die quasi für mehr Verbrauch funktionieren, und dann hatte man lange Zeiten, die das Wasser in dem Rohrnetz zirkuliert sind, und dann hat man eine größere Gefahr mit der Verkeimung. Das ist so die Trinkwasserversorgungszeit. Auch fürs Abwassernetz ist es eigentlich, zumindest wenn man so ein gemischtes System hat, in dem Regenwasser und Abwasser gemeinsam abtransportiert werden, ist es gar nicht so günstig, wenn die Leute sehr sparsam sind, weil dann das Abwasser natürlich auch sehr dick ist, was im Rohrnetz landet.
Wir wollen ja jetzt auch noch Wassersportland werden. Stichwort Leipziger Neuseenland und Lausitzer Seenland. Tagebau, Fluten und dann Schwimmen, Tauchen, Segeln. Den Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung, Eckhard Bielitz, haben wir vorhin schon gehört. Auch zu diesem Thema habe ich ihn gefragt. Gut Ding will Weile haben. Oder eben anders gefragt, Herr Bielitz, diese Seen, die laufen ja nur sehr langsam voll, Beispiel eben Lausitz.
Ja, das ist so. Das ist eine relativ einfache Erklärung, die dahinter steht. Durch den Braunkohleabbau in den Tagebauen gibt es seit Jahrzehnten umfangreiche Grundwasserabsenkungen, und um dort die Braunkohle abbauen zu können. Und das Grundwasser, was abgepumpt wird, das wird in die Gewässer, in die sogenannte Vorflut eingeleitet. Und deswegen gibt es einen über Jahrzehnte veränderten Wasserhaushalt in den Gewässern. Und die Abflüsse sind sehr stark überprägt von diesen, ich sag mal, künstlichen Einleitungen, an die sich aber eben die Gesellschaft gewöhnt hat. Das wird ja an vielen Stellen thematisiert. Wenn der Bergbau jetzt stillgelegt wird durch den Braunkohleausstieg, dann fehlt natürlich auch dieses gesamte Wasser, was bisher zusätzlich in die Spree und die Gewässer, die also dann Richtung Brandenburg fließen, hier eingeleitet wird. Und das ist einer der Hauptfaktoren, warum das Wasserdefizit noch größer wird, als es jetzt schon ist, weil man ja für die Flutung sehr viel Wasser braucht, was der natürliche Wasserhaushalt nicht zur Verfügung stellen kann.
Also müsste man jetzt selber wieder dann irgendwie das Grundwasser abpumpen, hochpumpen?
Das würde natürlich niemand machen, weil das war ja bisher getrieben durch den wirtschaftlichen Nutzen der Braunkohle. Das findet ja dann nicht mehr statt. Und wenn man einen natürlichen Grundwasserwiederanstieg zulassen würde, würde das 100 Jahre und länger dauern. Deswegen will man die Seen ja künstlich fluten, weil die Böschungen auch nicht darauf ausgelegt sind, dass solange dann Wellenschlag dort Böschungsumbildungen vornimmt, es kommt zu chemischen Prozessen durch Pyritrücklösung, Versauerung des Wassers. Also man will diese Flutung möglichst in relativ kurzen Zeiträumen realisieren. Und sozusagen überlagern sich diese zwei Probleme. Es wird weniger Wasser zur Verfügung stehen, weil die Grundwasserabsenkung nicht mehr eingeleitet wird. Und man braucht für die Flutung viel Wasser, um diese Hohlräume zu füllen. Mhm. Und langfristig werden ja diese großen Seen, die dann neu entstehen, die es ja früher nicht gab, vor dem Braunkohlebergbau, die werden natürlich auch eine enorme Verdunstung haben, was zu Wasserverlusten dauerhaft führt, die ja auch irgendwie ausgeglichen werden müssen. Also ein Stück weit schafft man sich durch diese großen Seen auch Probleme für die Zukunft, die es in der Vergangenheit nicht gab.
Es gibt ja jetzt auch die Idee, sozusagen die Elbe umzuleiten und die Spree zu füllen.
Da muss ich bitte gleich mal reingehen. Ja. Niemand hat die Absicht, die Elbe umzuleiten.
Das hat schon mal jemand gesagt.
Niemand hat die Absicht, und diesmal ist es zu 100% so.
Aber die Idee kommt ja immer mal wieder hoch.
Was ist die Tatsache? Jetzt reden wir über die Fakten. Die Tatsache ist, dass es Überlegungen gibt, ob, an welcher Stelle und in welchem Umfang zu bestimmten Zeiten im Jahr Wasser aus der Elbe entnommen und Richtung Lausitz übergeleitet werden kann. Zum Beispiel, wenn die Elbe über Mittelwasser oder noch höher ist, aber ich will da jetzt gar nicht vorgreifen, diese Untersuchungen laufen noch, ergebnisoffen, sodass man sich darüber einen Überblick verschaffen kann, welche Möglichkeiten überhaupt bestehen und welche auch nicht. Es gibt ja klare gesetzliche Regelungen, zum Beispiel das Verschlechterungsverbot nach Wasserrahmenrichtlinie, wo schon mal rechtliche Grenzen bestehen. Und ich lese und höre immer wieder, dass eine Elbe-Umleitung geplant ist. Dem möchte ich ganz klar widersprechen. Es geht um die Entnahme einer Teilmenge zu bestimmten Zeiten an einer bestimmten Stelle. Und all dies wird derzeit grundsätzlich untersucht.
Aber ich meine, wenn man sich die beiden Flüsse anguckt, Spree und Elbe, die fließen ja jetzt schon am Limit. Also wahrscheinlich gar keine Wasserentnahme.
Ja, also im Moment, wenn es so sehr trocken ist, wird es dann wahrscheinlich auch, wenn es eine Leitung gäbe, jetzt keine Entnahme aus der Elbe geben können. Das ist genau richtig. Aber all dies, wie gesagt, ist in Prüfung und da ist, glaube ich, noch ein langer Prozess, der da erfolgen muss, um all diese Dinge konkret festzumachen und auch genehmigungsfähig zu kriegen, falls man sich entscheidet, eine solche Überleitung überhaupt zu bauen.
Eckhard Bielitz war das, der Geschäftsführer der Landestalsperrenverwaltung hier bei uns in Sachsen. Frage jetzt an Herrn Arnold. Gehen Sie mit dem, was Herr Bielitz hier uns gerade gesagt hat?
Ja, natürlich. Wir wissen, dass rein geografisch, wenn die Elbe wenig Wasser hat, auch die Spree wenig Wasser hat, auch der Grenzfluss Lausitzer Neiße wenig Wasser hat. Und deshalb doppelt unterstrichen, wir müssen in der Lausitz es schaffen, dass ein Teil der Bergbaufolgeseen künftig eine Speicherfunktion erfüllen kann, um Wasser aus der Elbe überzuleiten, genau in Zeiten, wo die Spree das Wasser eigentlich nicht braucht. Aber wir müssen es bunkern, wir müssen es speichern, um es dann in trockenen Sommermonaten abzugeben. Das steckt dahinter. Und vielleicht nochmal zur Größenordnung. Ich habe mir das mal anhand von Hauptzahlen so ein bisschen errechnet. Wenn die Elbe aus Tschechien in das Elbsandsteingebirge kommt, da fließen im Jahr zwischen 9 und 10 Milliarden Kubikmeter. Und um die Menge, die es geht, die man überleiten will, das sind ungefähr 0,7%, also 60 Millionen von 9 bis 10 Milliarden. Aber ich stimme Herrn Biele zu, das wird zurzeit alles genauestens untersucht und vorher gibt keiner irgendwo einen Euro aus, um da wild drauf loszubauen.
Apropos Euro, das wird ja dann auch eine teure Veranstaltung, oder? Leitungen zu bauen, Pumpstationen.
Ja, das wird eine teure Veranstaltung, aber da bin ich mal wieder bei den Talsperren unserer Altvorderen. Wir leben heute von dem, was Generationen vor uns in Deutschland an Wasserbaumaßnahmen gebaut haben. Die halten seit 100 Jahren die ganzen Kanalverbindungen im norddeutschen Tiefland, alle Talsperren in den Gebirgen. Und ich habe immer so den Eindruck, man glaubt, und da bin ich jetzt doch mal bei der großen Politik, dass man künftig derartige Investitionen überhaupt nicht mehr braucht. Aber ich glaube, wir werden da wieder hinkommen, dass man auch mal wieder tief in die Tasche greifen muss. Und dann muss man natürlich sehen, wer sind alles die Finanziers? Und dass in der Lausitz natürlich die beiden Bergbauunternehmen dort mitfinanzieren müssen, zu einem großen Teil, das steht außer Frage. Denn es geht letztlich auch um das Verursacherprinzip.
Herr Dr. Müller, sollte man dauerhaft auf diese Lösung setzen, Flüsse jetzt nicht umzuleiten, das war übertrieben, aber überzuleiten oder abzuleiten, um so eine Seenlandschaft dann als Speicher auch zu erhalten?
Ja, man muss das jetzt wieder im Großen und Ganzen sehen. Also wir müssen uns mit dem gesamten Landschaftswasserhaushalt auseinandersetzen. Welche Möglichkeiten gibt es, das Wasser in der Landschaft zurückzuhalten? Also Wasserrückhalt in der Fläche ist jetzt so ein geflügeltes Wort, was jetzt extrem an Bedeutung zunimmt. Wir werden aber nicht umhin kommen, technische Maßnahmen zu ergreifen, wie sie eben geschildert worden sind. Aber die müssen wir klug aussuchen, weil das kostet ja auch permanent Energie. Wenn Sie jetzt mal vergleichen mit dem Rohrpott, na, dann hat man damals diese industrielle Revolution gehabt, man hat dort ganz viel Bergbau getrieben, das Gebiet hat sich bergbaulich bedingt im Mittel um 17 Meter gesenkt und Dortmund sogar um 25 Meter. Also man macht dort jetzt eine permanente Wasserhaltung, sonst würde das voll Wasser laufen. So, und das kostet Energie, immer und ewig. Und irgendwann wird es den Tag X geben, wo man mehr Energie in die Wasserhaltung reingesteckt hat, als man jemals da rausgeholt hat, um die ganze Industrienutzung, die man in den letzten 100 Jahren dort oder über 100 Jahren vorgenommen hat, bewältigen zu können. So, und das wollen wir eigentlich jetzt für unsere Region vermeiden. Also wir wollen sozusagen den dauerhaften Energieeinsatz, diese Unendlichkeitskosten, die wollen wir so gering wie möglich halten. Deswegen müssen wir alle Maßnahmen, die in der Fläche realisierbar sind, nutzen. Und da, wo es nicht anders geht, muss man natürlich dann zu technischen Maßnahmen greifen. Aber die muss man sehr klug wählen.
Also Stichwort auch das weiter Abpumpen des Grundwassers und Einleiten in die Spree, so wie es ja jetzt die Tagebauunternehmen machen, wäre dann ökonomisch auf lange Sicht wenig sinnvoll.
Das wäre dann wenig sinnvoll, weil wer bezahlt das dann letztendlich? Das würden wir ja als Gemeinschaft zahlen. Also da muss man dann andere Lösungsansätze finden. Und unser Problem in Deutschland ist am Ende auch, dass wir mit dem Kohleausstieg und mit solchen riesen Tagebaulandschaften die ersten sind, die an diesem Punkt sind, das sozusagen in eine Nachnutzung zu überführen. Ne, wenn Sie da weltweit schauen, da ist größtenteils noch aktiver Bergbau und die sind alle noch nicht an diesem Punkt, an dem wir jetzt sind. Also wir können uns das nirgendwo abgucken, sondern wir müssen selber für uns eine gute Lösung finden.
Aber auch das andere Problem, was Herr Bielitz angesprochen hatte, das Thema Verdunstung. Herr Arnold, da müssen Sie ja permanent dann auch diese Seen wieder nachfüllen irgendwie, wenn der so viel verdunstet.
Ja, um die Verdunstung gibt es viel Diskussion. Es gibt Menschen, die sagen, das sind die reinsten Kochtöpfe. Was ist zurzeit aber gemacht worden, gerade von der TU Dresden im Bereich Meteorologie, dass man mal gemessen hat über großen Wasserflächen, was verdunstet denn wirklich so in 2 Meter Höhe über so einer großen Wasserfläche. Und da stellt man fest, dass man eben nicht einfach von einem kleinen Teich die Messung von einem kleinen Teich auf so einen großen See übertragen kann, weil natürlich über so einem See dann eine derart feuchte Atmosphäre entsteht, die ein ständiges Nachverdunsten doch verhindert. Wir kennen das zu Hause im Bad, wenn da ein Warmduscher 10 Minuten duscht und hat kein Fenster auf. Irgendwann kann die warme Luft das Wasser nicht mehr aufnehmen. Das läuft an den Fliesen wieder runter. Also Verdunstung ist ein Thema bei diesen Tagebauseen. Es wird aber nach meiner Meinung im Moment etwas zu hoch gespielt.
Herr Arnold weiß, wie ich dusche. Ja, nee, ja, bitte weiter.
Ja, weil die Seen haben natürlich auch einen ganz coolen Effekt.
Cool, der da wäre.
In Deutsch kühl.
Ja, kühlen, okay.
Natürlich, die Lausitz ist sehr trocken, die ist sehr heiß. Wir haben ja hiermit so die höchsten Temperaturen immer und diese Tagebauseen werden dazu führen, dass die Landschaft hier auch gekühlt wird. Und in dem Moment, wenn sie gekühlt wird, verdunstet wieder weniger Wasser. Trotzdem muss man nachfüllen. Aber wann nachfüllen? Nämlich über die Wintermonate, wenn genügend Wasser da ist, muss ich mir das einspeichern in diesen Tagebauseen. Das können 20, 30 oder 40 Zentimeter Wasserlamelle sein. Und das reicht dann schon mal aus, um im Sommer die Verdunstung auszugleichen. Das Wissen ist vorhanden, man muss es dann nur bei der Planung berücksichtigen.
So, jetzt hat Herr Helm hier ein bisschen mit den Augen gerollt und Herr Müller hat sich auch gemeldet. Fangen wir erstmal mit Herrn Helm an. Ja. Thema Verdunstung.
Okay. Also ich habe nicht mit den Augen gerollt, da fühle ich mich jetzt missverstanden. Ich wollte nur anmerken, also es ist nicht einfach, diese Aussage zu treffen. Das hat ja Herr Bielitz auch gesagt, ob das jetzt mehr oder weniger Verdunstung ist, hängt sehr von den Randbedingungen im Gebiet ab. Es kann tatsächlich auch dazu führen, dass diese Verdunstung und der Aufstieg durch die Verdunstung zu einem Nachströmen von trockenem, warmen Luft von den Rändern kommt. Und das könnte ich mir so bei der Seengröße in der Lausitz auch gut vorstellen, dass das auftritt. Dann hat man den sogenannten Oaseneffekt und das führt dann sogar zu noch mehr Verdunstung. Also ich würde mich da jetzt nicht zu einer Prognose hinreißen lassen.
Und Herr Müller, ja, lassen Sie sich hinreißen zu einer Prognose?
Nein, ich lasse mich nicht zu einer Prognose. Wir machen alles faktenbasiert, wir messen.
Ja, natürlich.
Aber erstmal physikalisch gesehen, auf einer Seeoberfläche von einem Quadratkilometer verdunstet unter normalen Bedingungen weniger als über Land, wenn es Land nass ist, weil einfach die Oberfläche auf einem Quadratmeter Land durch den Bewuchs viel größer ist. Also das ist eine viel größere Fläche zur Verdunstung. Allerdings wird das Land dann trocken und irgendwann kommen wir in Tiefen, also dann wird das Wasser auch aus dem Boden rausgenommen und dann endet die Verdunstung, weil dann ist es alles trocken und dann kommt kein Wasser nach. Beim See kommt Wasser nach, also da endet nicht die Verdunstung. Deswegen ist das ein Zusammenspiel von momentanen Temperaturen und so weiter. Also man kann das jetzt nicht so pauschal sagen, da verdunstet mehr oder weniger, sondern das ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Der See führt aber immer wieder nach und das Land irgendwann, wenn es trocken ist, eben nicht. Aber von der Sache her, eine nasse Oberfläche, die Fläche ist viel größer, verdunstet über Land mehr als über See. Nur mal so viel zum Thema Verdunstung. Deswegen sind da auch viele Leute intensiv damit beschäftigt, um das genau auseinanderzuklamüsern. Und wir brauchen das natürlich wieder für die Wasserhaushaltsmodellierung. Wo geht die Reise hin bis 2100? Und dann müssen wir natürlich Annahmen treffen bei diesen riesen Seeflächen, wie sich es nun verhält. Deswegen haben wir uns auch intensiv mit diesem Themenfeld beschäftigt.
Noch eine Frage jetzt zu den Seen. Herr Arnold, wie steht es da überhaupt jetzt? Die füllen sich ja doch relativ langsam, von einigen Kanälen ganz zu schweigen, die mal verbinden sollen. In manchen Seen sinkt sogar der Pegel wieder. Wo läuft's gut und wo liegen Sie zurück?
Also für die Lausitz muss ich nach 30 Jahren Bergbausanierung für den Teil, der nach 1990 relativ flink stillgelegt worden ist, sagen, wasserwirtschaftlich hat man Großartiges geleistet, auch dank der Kollegen aus Sachsen, also Landestalsperrenverwaltung, auch den Bereich, den Herr Dr. Müller vertritt. Das Lausitzer Seenland, so nennen wir es ja, zwischen Hoyerswerda und Senftenberg, das ist zu über 90% gefüllt. Es ist nur ein See noch, der sogenannte Sedlitzer See, der liegt im Grenzbereich von Sachsen zu Brandenburg, an dem führt die LMBV, das Bundesunternehmen, noch Sicherungsarbeiten an den Ufern durch. Die sollen im nächsten Jahr fertiggestellt werden. Und dann wird auch dieser See sein geplantes Level erreichen. Und dann hat man schon mal den Senftenberger See, den Geierswalder See, da geht die Landesgrenze mitten durch, den Partwitzer See, der liegt vollkommen in Sachsen. Und diesen Sedlitzer See, diese vier Seen, kann man dann wassertouristisch über die vorhandenen Kanäle befahren. Man kann tauchen, man kann schwimmen, man kann alles Mögliche machen. Und natürlich, diese Seen im Sommer nimmt der Wasserspiegel etwas ab, aber über die Wintermonate steigt er auch wieder an. Und alle vier Seen haben künftig einen gemeinsam Auslass in die Schwarze Elster und das ist dann wiederum mit einer Aufgabe zwischen der Landestalsperrenverwaltung Sachsen und der entsprechenden Einrichtung in Brandenburg, dass man das ganz klug steuert. Also ab
Sie sind optimistisch.
Jahr, ja, na klar. Ja, was man nicht vergessen darf, all diese Seen, ob es im Leipziger Raum ist oder in der Lausitz. Die sind gerade mal 10 oder 20 Jahre alt. Alle natürlichen Seen, die wir im norddeutschen Tiefland haben, und das beginnt in Hoyerswerda und geht bis an die Ostsee, alle natürlichen Seen sind 10.000 Jahre und älter. Das heißt also, diese Seen, dort hat sich das Wasser mit dem umgebenden Erdreich, mit dem Sand, die vertragen sich inzwischen. Ja, das hat sich eingerichtet. Diese jungen Seen, ja, das sind die jungen Wilden. Da passiert immer wieder was und deshalb muss man auch den Touristen und den Anwohnern immer wieder darauf hinweisen, ich kann einen Bergbaufolgesee noch lange nicht so nutzen wie einen natürlichen See, wo ich von allen Seiten irgendwo rankomme. Also es wird dort immer Einschränkungen geben, aber die Seeflächen, die sind groß genug, Da wird es also kein Getümmel geben, wie zum Beispiel auf den Berliner Gewässern. Also es wird eine schöne Oase für Freizeit und Erholung.
Abschließend vielleicht die Frage noch, reichen Einsparmaßnahmen allein aus, um die Wasserknappheit zu lösen, Herr Helm?
Naja, kommt drauf an, wie sehr man spart und zu welchen Schnitten man bereit ist. Ne? So, wenn man kein Wasser mehr benötigt, die Natur hat so, die findet ihr Gleichgewicht. Aber wenn wir das nutzen wollen und auch in Zukunft nutzen wollen, müssen wir schon sozusagen gut damit haushalten.
Müssen wir noch was tun. Geht das aber überhaupt regional? Herr Arnold hat es vorhin schon so ein bisschen angekündigt oder angerissen. Andere Bundesländer und Nachbarn, müssen wir die mit einbeziehen bei der ganzen Thematik Wasser, Herr Müller?
Ja, unbedingt. Der Arnold hat es ja angekündigt oder schon gesagt, dass die Spree wichtig ist bis zur Wasserversorgung von Berlin. Und dann stellt sich ja die Frage, investieren wir hier für Berlin? Die Länder müssen da zusammenarbeiten, weil das Wasser richtet sich ja nicht nach administrativen Grenzen, sondern das richtet sich nach den natürlichen Gegebenheiten, nach den Einzugsgebieten. Und da müssen alle miteinander gemeinsam an dem Thema arbeiten. Aber in anderen Themenfeldern wie Hochwassermanagement oder so ist man ja schon zu dieser Erkenntnis gekommen und das müssen wir jetzt bei der Wasserbewirtschaftung
genauso machen. Dafür gibt es ja auch den Masterplan Wasserwirtschaft, der gerade in Arbeit ist.
Ja, Deutschland hat
sich Brandenburg und Sachsen. Ne?
Ja, also Deutschland hat sich ja eine Wasserstrategie überlegt und die Bundesländer haben auch alle was in der Richtung und wir sind ja mit gemeinsamen großen Projekten mit Brandenburg und Berlin unterwegs. Also im Moment sind wir ja dabei, ein riesengroßes Grundwassermodell für die Lausitz zu erschaffen, um eben Klarheit in die Situation zu bringen. Ich hatte es ja gesagt, Grundwasser sind die 140 Tropfen und die zwei Tropfen Oberflächenwasser ist das andere, weil das ganz wichtig ist für den gesamten Wasserhaushalt dort in der Region. Und da gibt es natürlich noch viel mehr Aktivitäten. Und auch was der Herr Bielitz vorhin erwähnte, die ergebnisoffene Prüfung, ob eine Überleitung von Wasser aus der Elbe zu bestimmten Zeiten Sinn macht oder so, das ist alles gemeinsam mit Berlin und Brandenburg abgestimmt, die Aufgabenstellung und so weiter. Also das macht jetzt nicht Sachsen irgendwie allein, sondern in Abstimmung mit den umliegenden Ländern.
Geht ja auch gar nicht, gerade in der Lausitz, ne? Herr Arnold, da ist Zusammenarbeit Pflicht.
Ja, Pflicht. Und bisher galt ja nach bundesdeutschem Recht, ortsnahe Wasserversorgung hat Vorrang vor einer Fernwasserversorgung. Die Wasserstrategie für die Bundesrepublik von vor 2 oder 3 Jahren hat irgendwo im Punkt 48 oder 49 steht da drin, dass eben bei begründeter Notwendigkeit auch Flussgebiete miteinander verbunden werden können. Also man hat das jetzt ausdrücklich geöffnet, einmal den Transfer von Wasser, weil eben das Wasseraufkommen in Deutschland unterschiedlich verbreitet ist, also sehr unterschiedlich. Und nochmal Stabilisierung, Landschaftswasserhaushalt. Wir müssen das Wasser, wenn es mal wieder richtig regnet, müssen wir es hier behalten. Wir müssen Speicherräume schaffen, dass wir es in Trockenzeiten haben. Und Herr Kummer, wenn ich eine Bitte äußern darf an den MDR.
Dürfen Sie?
Wenn Sie einmal in der Woche eine Sendung wie diese durchführen, die sich mit Wasser beschäftigt, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Warum? 18 Uhr begann es in Cottbus zu regnen und es regnet immer noch und es wird auch noch 2 Stunden regnen und dafür sind wir schon mal den MDR sehr dankbar.
Da kriege ich jetzt kalte Füße, weil das müsste ich mit meinem Chef absprechen.
Ja, sicherlich, sicherlich. Und das ist vor allen Dingen ein schöner Landregen, wo das Wasser nicht sofort in die Schleusen und in den Fluss fließt, sondern es kann schön im Boden versickern, die Bodenfeuchte erhöhen und das Grundwasser auffüllen. Ich hoffe, in Dresden hat es in der Zeit jetzt auch geregnet.
Ja, na, hier hat es sich auf alle Fälle zugezogen und sieht auch so aus, jetzt aus dem Studiofenster raus hier, als würde es regnen. Also Herr Dr. Müller hat da natürlich noch tiefere Einblicke.
Wo ich im Stau stand, Herr Arnold, da kamen schon die ersten Tropfen. Also ist auch ein feiner Regen hier niedergegangen.
Herr Dr. Müller, vielleicht an Sie nochmal die Frage, die ich Herrn Helm schon gestellt hatte. Einsparmaßnahmen, die wir jetzt besprochen haben, auch Auffangen des Regenwassers zum Beispiel, lindert das die Wasserknappheit oder ist das zu wenig? Müssen wir uns warm anziehen, trotz zunehmender Erderwärmung?
Na, das eine Thema ist sozusagen gegen die Erderwärmung sich zu wappnen und da vielleicht noch Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen oder Maßnahmen vorzunehmen, dass die nicht noch weiter steigt, weil dann verschärft sich das Problem. Aber ich hatte es ja vorhin schon gesagt, jeder kann in seinem Handlungsumfeld ja einiges tun. Manches muss er nur anders tun, damit es sinnvoll ist. Und einsparen, haben wir ja gesagt, was technologisch schon alles in Deutschland passiert, ist ja schon auf sehr hohem Niveau, aber eben viel mehr am Kreislauf nutzen. Mhm. Das Thema hatten wir ja schon mehrfach, dass ich das immer wieder verwenden kann, dass die beste Qualität für den höherwertigsten Zweck und dann immer entsprechend für die anderen Zwecke, dass ich das immer im Kreislauf nutze und dann habe ich es für die Nutzung verfügbar, für die ich es brauche.
Ist Wasser vielleicht auch zu billig?
Na, ich hatte ja vorhin gesagt, es ist ja eine riesen Wertschöpfungskette, die bis zur Trinkwasserversorgung schon passiert. Mhm. Ne? Also jeder hat schon mal vielleicht ein Wasserwerk gesehen und in Sachsen hatte ich gesagt, 40% bekommen ihr Rohwasser aus Talsperren. Also das sind diese ingenieurtechnischen Bauwerke, die bewirtschaftet werden müssen. Das kostet ja alles Geld. Ne? Und dann, wenn wir dann 2 Euro für einen Kubikmeter oder so bezahlen, dann ist das eigentlich noch sehr, sehr, sehr preiswert. Und wenn Sie in andere Länder der Welt gehen, wir genießen ja diesen Vorteil, dass wir Wasserhahn aufdrehen und genau, super Trinkwasserqualität haben. Das haben Sie ja nur in ganz wenigen Ländern weltweit. Also ich bin vor 1,5 Wochen noch in China gewesen. Da können Sie ja nur die Zähne auch mit dem Wasser aus der Flasche putzen oder so. Ne? Also das ist eine völlig andere Situation. Und das ist viel, viel teurer, weil dann kaufen sie ja sozusagen das Wasser in Flaschen und da ist es bei uns aus dieser Sichtweise noch spottbillig.
Aber wir sollten halt trotzdem sparen. Herr Helm, Sie wollten noch was ergänzen?
Ja, ich möchte das große Thema jetzt gar nicht aufmachen, aber es gibt Länder, da kann man viel lernen. Ich hatte vorhin schon in der Diskussion kurz an Australien gedacht, wo es viele Anreizinstrumente gibt, die Leute auch eben zum Wasser sparen, zum Wasser wieder nutzen, zu motivieren. Ich denke da an Singapur, wo es diese 4-Hähne-Politik gibt, also dass die Leute immer das Wasser für den Zweck nur zu nutzen, für, in der Qualität, wie sie es brauchen. Also wir stehen vor großen Aufgaben. Bei manchen Sachen, wie beim der Bergbaufolgelandschaft, sind wir Vorreiter. Bei anderen Sachen können wir auch gut über unsere Grenzen hinweg lernen. Und ich glaube, das ist ja das Schöne heutzutage, dass das viel leichter ist, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch war.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
Ich hoffe, wir konnten Sie auf den neuesten Stand bringen in Sachen Wasser und Sie auch ein bisschen für das Thema sensibilisieren. Vielen Dank an meine Gäste Uwe Müller, Ingolf Arnold und Björn Helm. Die Podcasts von Dienstags direkt, die gibt's natürlich immer dienstags in der ARD Audiothek App zum Beispiel. Ich bin Jan Kummer und freue mich aufs Wiederhören. Empfehle auch gern noch andere Podcasts von uns hier. Der Sonntagsbrunch, das ist einer davon. Da stellen wir jeden Sonntag Menschen mit spannenden Geschichten vor. Zuletzt hat uns da die Äbtissin des berühmten Klosters St. Marienstern in der Oberlausitz mal so ein bisschen wenigstens hinter die Klostermauern schauen lassen.
ARD